Bei mir auf der Arbeit gehe ich mittags immer in die Kantine und ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, aber ich esse dann, also ich kaufe dann meistens das Essen dort in der Kantine. Und bei uns ist es so, wir gehen so hin und dann gibt es so einen ganz, ganz großen Fernseher und dann stehen so die Gerichte drauf. Und ich stehe immer davor und lese sie mir durch und denke mir so, pff, ich kenne sowieso nichts davon. Also das sagt mir alles gar nichts. Und dann es ist ganz cool, dann sieht man das in der Theke und was die Leute so auf dem Teller haben, dann kann man sich ungefähr vorstellen, was es ist. Und dann nehme ich halt mein Tablett, nehme meinen Teller und dann laufe ich immer so in der Theke entlang und überlege mir, was ich esse. Und manchmal ist es so, dann sehe ich das Essen und denke so, okay, das nehme ich mir und dann mache ich es auf dem Teller und dann gehe ich zur Kasse und auf dem Weg zur Kasse sehe ich jemand anderen, der ein besseres Essen hat wie ich. Und ich denke so, ach, das ist jetzt blöd gelaufen. Irgendwie, ich kann es jetzt auch nicht mehr tauschen. Und dann ist es irgendwie ein blödes Gefühl, dann zahlst du halt das Essen und dann setzt du dich hin und denkst dir so, hey, der andere hat doch das andere und bessere Essen genommen als ich. Und vielleicht geht es euch manchmal auch so, wenn ihr im Restaurant die Karte anschaut und denkt euch, hey, keine Ahnung, irgendwas bestellt und danach denkt, das war die falsche Bestellung und der andere hat das besser. Und beim Essen sind wir wahrscheinlich nicht so, dass wir ansagen würden, ja, okay, jetzt bin ich neidisch auf das Essen vom anderen, weil das besser ist. Aber bei uns ist es oft im Leben so, dass wir wie bei einer Kantine oder einem Restaurant, unseren Teller haben mit unserem Essen und so denken, der Teller von dem anderen sieht so viel besser aus als meiner und ich habe diesen Teller. Vielleicht, ja, fängt es schon ganz früh an. Im Kindergarten denkt man sich, hey, der hat so ein cooles Spielzeug und ich nicht. Vielleicht glaubt man das dann. Oder dann geht es weiter in der Schule mit den Noten. Der hat so gute Noten und macht nichts. Oder die mit den Freunden, mit der Arbeitsstelle. Mit dem Ehepartner, mit der Familie, mit dem Haus, mit dem Geld. Die Liste geht weiter. Kinder, Ansehen, Aussehen, Fähigkeiten, Gemeindedienst, egal wo, egal was. Irgendwie sieht der Teller vom anderen doch besser aus. Und irgendwie schlummert in unserem Herzen so ein Stück Neid. So ein Stück, dass wir einfach das haben wollen, was der andere hat. Oder vielleicht, um es besser auszudrücken, ich habe ein Zitat dabei. Neid ist mehr als nur das Verlangen, das zu haben, was der andere nicht hat. Es ist der böse Wunsch und die wütende Hoffnung, dass ihm das, was er hat, weggenommen wird oder sogar, dass er Verletzungen erleidet. Und das ist in unserem Herzen drin und das ist dieser Neid, der in uns schlummert und vielleicht denkst du, hey, nee, eigentlich habe ich damit kein Problem. Ich bin da voll, ja, voll cool damit, wenn jemand anders andere und bessere Sachen hat, aber ich persönlich habe mich auch mit diesem Thema nicht so viel auseinandergesetzt und ich dachte früher auch so, ja, Neid, irgendwie habe ich nie darüber nachgedacht. Und wo ich mich mit dem Thema beschäftigt habe und immer mehr darüber nachgedacht habe, habe ich gemerkt, hey, auch in meinem Leben gibt es Lebensbereiche und Gedankengänge und Situationen und wie ich mit Leuten umgehe, die wirklich von Neid angetrieben sind. Und heute machen wir weiter mit unserer Themenreihe und zwar in 1. Samuel und da geht es vor allem auch um Neid. Also das geht in Sauls Leben um Neid. Und wir kennen die Geschichte von Saul und David, wie er ihn umbringen wollte. Aber ich glaube, dass heute in unserer Gemeinde, in unserer Jugend, in euren Freundeskreisen auch oft Streit da ist, auch oft irgendwelche Beziehungen kaputt sind aufgrund von Neid. Und deswegen ist es ein so, so wichtiges Thema. Und ich habe dieses Thema überschrieben mit Neid macht Leid. Ich denke, das kann man sich gut merken. Und bevor wir aber starten, will ich dir eine ehrliche Frage stellen. Und ich will euch kurz ein bisschen Zeit geben, darüber nachzudenken. Und zwar, dass du dir zuallererst die Frage stellst, bist du neidisch oder hast du ein Problem mit Neid? Und ich will euch einfach ein paar Sekunden geben und ihr dürft gerne darüber nachdenken. Ihr könnt mal gerne eure Antwort, wenn ihr schon eine habt, im Hinterkopf behalten und später stelle ich sie euch nochmal. Und zwar fangen wir mit dem Thema an und das ist Der erste Punkt, den ich habe, ist auch relativ leicht zu merken. Der erste Blick. Und ihr dürft gerne mit aufschlagen, 1. Samuel Kapitel 18. Wir gehen heute ab Vers 5 weiter. Und das letzte Mal haben wir es mit Steph angeschaut, das Thema Freundschaft. Das Thema Freundschaft anhand von David und Jonathan. Wir haben gesehen, es ist eine Glaubensfreundschaft. Also basierend auf deren gemeinsamen Glauben haben die sich gefunden, haben einen Bund geschlossen und dieser Bund geht weit über den Tod hinaus und ist wirklich ein Vorbild für uns. Und jetzt geht diese zweite Geschichte los in diesem Kapitel und der nächste Abschnitt, es ist nicht nur ein nächster Abschnitt in diesem Text, sondern es ist auch eigentlich, könnte man sagen, ein nächster Abschnitt in Davids Leben, weil ab hier bis zum Ende vom ersten Buch Samuel ist David sozusagen auf der Flucht von Saul. Hier beginnt es und es wird andauern, bis Saul tot ist. Und das ist dieser Abschnitt, der heute beginnt. Und lass uns gerne den Text lesen. Ich lese 1. Samuel Kapitel 18 ab Vers 5. Und David zog aus, wohin immer Saul ihn sandte. Und er hatte gelingen. Und Saul setzte ihn über die Kriegsleute. Und er war in den Augen des ganzen Volkes und auch in den Augen der Knechte Sauls wohlgefällig. Und es geschah, als sie einzogen, als David vom Erschlagen des Philisters zurückkehrte, da zogen die Frauen aus allen Städten Israels zu Gesang und Reigen dem König Saul entgegen, mit Tamburinen, mit Jubeln, mit Triangeln. Und die Frauen, die spielten, sangen und sprachen, Saul hat 1000 erschlagen und David seine 10.000. Eine spannende Begebenheit. Und wenn dieser Text hier enden würde, wäre für uns eigentlich nicht so interessant. Und ich schätze auch, wenn das das Einzige wäre, was passiert wäre, dann würde der Schreiber auch diesen Text gar nicht erwähnen. Weil es ist eigentlich etwas völlig Selbstverständliches und was völlig Normales. Ihr müsst euch vorstellen, David, was hat er gerade gemacht? Er hat Goliath umgebracht. Der kleine Junge hat so einen riesen Monster umgebracht, hat Israel richtig gerettet. Also das einzig Sinnvolle, was du als König jetzt in dieser Situation machen solltest, ist, was auch Saul gemacht hat, David in seinem Militär, in seinem Heer als Anführer zu setzen. Kleine Gruppe, immer größer werdende Gruppe und er war der Anführer. Er ist ein guter Soldat und es ist auch sinnvoll. Und was passiert? David ist ein Soldat und er ist siegreich. Und alle freuen sich. Das Volk freut sich, die Soldaten freuen sich. Und dann zieht, ich weiß nicht, ob David allein gekommen ist, ob mit seinem Herr gekommen ist, so genau steht es nicht drin geschrieben, aber er zieht in eine Stadt ein. Und diese Stadt war wahrscheinlich Gilgal, steht auch nicht geschrieben, aber ich gehe mal davon aus, dass da Saul seine Residenz hatte. Und er zieht dann so ein. Damals war es halt normal, wenn man dann irgendwas gewonnen hat, dass man durch die Stadt zieht und alle einem zujubeln. Und dann singen alle Lieder und die Frauen singen dieses Lied und die sagen, hey, Saul hat 1000 erschlagen und David 10.000. Und wenn wir an diesem Punkt stehen bleiben, ist es ein relativ einfacher Punkt, den wir verstehen können und das ist, David hat mehr erschlagen als Saul. Und daran ist nichts verwerflich, daran ist nichts unlogisch, sondern es ist einfach so. Und daran müssen wir auch nichts irgendwie mehr verstehen. Das ist alles, was wir verstehen müssen. Und genauso ist es auch in unserem Leben. Manche Leute können was und manche können weniger. Manche sind schlauer und stärker und schöner und reicher und talentierter und vielleicht bist du es auch, aber vielleicht auch nicht. Und es ist auch nichts Negatives oder Schlimmes daran, müssen wir nicht unseren Wert messen. Es ist einfach nur eine Tatsache und die müssen wir verstehen. Denn David hatte einfach größeres Ansehen als Saul. Und es ist so der erste Blick, deswegen habe ich den Punkt auch so genannt. Wir sehen das und wir nehmen das wahr. Wir sehen, okay, der eine in der Klasse ist schlau und der andere ist eben sportlich. Der eine ist etwas langsamer und der andere etwas schneller. Der eine ist reich, der andere ist arm. Der eine kann der Firma gut verkaufen, der andere kann gut was zusammenbauen, der andere was entwickeln, der nächste vielleicht Leute einstellen, aber die brauchen wir alle in der Firma. Und der eine ist musikalisch, der andere nur technisch begabt, der eine ein Informatiker und kann mit Leuten anfangen, der andere kann nur Sprachen lernen und die dritte kann mit den Kindern umgehen. Und jeder hat irgendwo sein Talent und das ist gut. Und trotzdem kommt diese Tatsache zustande, es gibt einen Unterschied zwischen dir und mir. Und das ist eine Tatsache. Es ist nichts Falsches, nichts Negatives, aber das müssen wir verstehen. Und es ist etwas sehr Leichtes. Und glaub mir, das ist der Punkt, der beim Thema zum Schluss das Schwierigste sein wird, das irgendwie so anzunehmen. Aber wir müssen verstehen, es gibt Unterschiede zwischen den Leuten. Und es ist einfach, jetzt bei diesem Stand von dem Thema zu sagen, okay, es gibt Unterschiede, solange die Unterschiede so sind, der andere ist schlechter als ich. Das ist für uns alle, denke ich mal, leicht anzunehmen. Hey Mann, wenn ich gut Sprachen lernen könnte und der andere nicht, dann wäre das für mich leicht, das einfach so anzunehmen. Wenn ich begabter bin als jemand anders, dann ist es für mich leicht. Aber was ist es, wenn es andersrum ist? Wenn ich nicht Sprachen lernen kann und der andere schon? Und in dem Buch Neid von Mike, ich weiß nicht genau, wie man den ausspricht, Fabares, zitierte einen Ausschnitt vom Wall Street Journal, und da schreibt ein Atheist, spannend, dass ein Atheist es schreibt, über Social Media Folgendes. Du postest dein perfektes Leben und dann swipest du durch die Fotos anderer Mädchen, die ein noch perfekteres Leben haben, und du fühlst dich niedergedrückt. Er spricht bei diesem Phänomen von Vergleichen und Verzweifeln und sagt, es wirkt sozial, weil man mit Leuten kommuniziert, aber eigentlich geht es dabei nur um Performance. Und das ist der Punkt, er deckt hier etwas auf. Er deckt auf und sagt, auf Social Media ist dieses Phänomen sehr, sehr verbreitet und wahrscheinlich einfach mehr angeheizt. Wir fangen an, uns zu vergleichen, und wir fangen an und sehen, der andere hat ein besseres und schöneres Leben als ich. Und das können wir nicht ertragen. Und das können wir nicht so auf uns sitzen lassen. Und das ist dann auch der zweite Punkt, der neidische Blick. Vom ersten Blick gehen wir zum neidischen Blick. Und klar, wir kennen das in Social Media, aber wir beneiden auch, ich denke, viele Leute in vielen anderen Punkten. Und der Punkt ist aber, alles beginnt in unserem Herzen. Es beginnt nicht irgendwo, es beginnt in unserem Herzen. Wir sehen diese Tatsache, wie ich es vorher erklärt habe, es ist ein Unterschied da. Und jetzt, was machen wir mit diesem Unterschied? Und lass uns weiterlesen, Vers 8 und 9. Da ergrimmte Saul sehr, und dieses Wort war übel in seinen Augen. Und er sprach, sie haben David Zehntausende gegeben, und mir haben sie die Tausende gegeben. Es fehlt ihm nur noch das Königtum. Und Saul blickte neidisch auf David von jedem Tag an und weiterhin. Und wir sehen hier, was macht Saul? Er bewertet die Situation und sagt, wisst ihr was, es geht gar nicht. Er wird zornig und sagt, die haben ihm 10.000 gegeben und mir nur 1.000. Zehnmal weniger als ihm. Und wenn wir jetzt einfach nur rein logisch darüber nachdenken, es ist doch egal, ob David jetzt 10.000 erschlägt oder Saul 10.000, die sind beide in demselben Land. Also so, es ist ja nicht dein Gegner. Der ist mit dir in einem Team und er ist halt besser, aber du bist ja mit ihm in dem Team, also seid ihr eigentlich beide Gewinner. Aber irgendwie ist es hier doch nicht so. Und das Spannende ist, Vers 9, Gott gibt seine Bewertung über Saul. Und Gott bewertet sein Handeln und sieht sehr schlecht aus für ihn, denn Gott schreibt hier, dass er einfach neidisch ist, von diesem Tag an und weiterhin. Aber um es ein bisschen besser zu verstehen, was ich damit meine, dass der Neid in unserem Herzen beginnt und dass der Blick ein neidischer Blick dadurch wird, dass wir es in unserem Herzen entscheiden, wollen wir noch eine andere Geschichte anschauen, und zwar die Geschichte von Kain und Abel. Der erste Brudermord. Und ganz kurz für jeden, der nicht weiß, worum es in der Geschichte geht. Kain und Abel, die ersten zwei Söhne von Adam und Eva. Und beide wachsen auf, beide gleichen Eltern, beide werden Bauern. Der eine wird sozusagen Bauern von Schafe und der andere wird sozusagen Gärtner, könnte man sagen. Abel hält Schafe und Kain pflanzt Obst und Gemüse an. Und Gott nimmt das Opfer von Abel an, aber das von Kain nicht. Und lasst uns ab hier lesen, 1. Mose 4, ab 4b. Und der Herr blickte auf Abel und auf seine Opfergabe. Aber auf Kain und seine Opfergabe blickte er nicht. Und Kain ergrimmte sehr. Und sein Angesicht senkte sich. Und der Herr sprach zu Kain: Warum bist du ergrimmt? Und warum hat sich dein Angesicht gesenkt? Ist es nicht so, dass es sich erhebt, wenn du Recht tust? Und wenn du nicht Recht tust, so lagert die Sünde vor der Tür. Und nach dir wird sein Verlangen sein, du aber wirst über ihn herrschen. Wir sehen, okay, Kain sieht auch diesen ersten Blick, er sieht, Abels Opfer wird angenommen und meins nicht. Und was macht Kain dann? Wir sehen nur eine Handlung, dass er sein Gesicht senkt, aber das Spannende und das Wichtige passiert in seinem Herzen. Was macht er in seinem Herz? In seinem Herz entscheidet er sich dafür, dieser Sünde Platz zu geben. Weil Gott spricht doch zu ihm und sagt: Kain, lass diese Sünde nicht herrschen. Du sollst über diese Sünde herrschen. Und diese Sünde steht vor dieser Herzenstür von Kain. Und was macht Kain? Er macht sie auf und lässt sie rein. Und diese Herzenstür ist nicht, wie wir es uns vielleicht manchmal vorstellen, wie so eine automatische Tür. Es liegt was davor und die Tür geht einfach auf, wie im Supermarkt. Sondern unsere Herzenstür ist wie so eine Haustür. Und zwar eine Haustür, die von außen nicht aufzukriegen ist. Wir können die von innen aufmachen, aber von außen nicht. Und es ist die Frage, es liegt vor dieser Tür dieses Paket mit Neid. Was machst du? Machst du die Tür auf und lässt es rein oder lässt du es zu? Und das ist genau der Punkt bei der Geschichte von Kain und Abel. Was hat Kain gemacht? Er hat die Tür aufgemacht und hat in seinem Herzen Raum gegeben, diesem Neid. Und wir kennen die Geschichte, wie ist sie zu Ende gegangen? Er hat ihn umgebracht. Abel wurde von Kain umgebracht und genauso war es auch bei Saul. Saul hat auch in seinem Herzen dem Neid Platz gegeben, hat seine Tür aufgemacht. Und Jakobus schreibt es auch in 3, Vers 14: Wenn ihr aber bitteren Neid und Streitsucht in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Doch das Problem ist, der Neid bleibt nicht einfach in deinem Herzen und sagt: Okay, ich bin jetzt in deinem Herzen und jetzt sind wir Freunde, das war's, ich mache auch nichts Schlimmes, ich bin einfach nur hier, sitze auf dem Stuhl und störe dich auch nicht weiter. Nein, das Problem ist, wenn wir es in unserem Herzen hineingelassen haben, dann beginnt diese Todesspirale und die geht einfach weiter und weiter und immer tiefer. Und dann wird das auf einmal persönlich. Und das ist der dritte Punkt, der persönliche Blick. Es ist nicht mehr der Neid, sondern auf einmal wird dieser Neid persönlich. Und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber in Vers 9 steht, dass Saul neidisch auf David war. Und wenn wir darüber nachdenken, ist es eigentlich die klare Sache, deswegen denken wir oft nicht darüber nach, aber wir sind nicht neidisch auf niemanden. Es geht nicht. Du kannst nicht einfach neidisch sein. Du musst immer auf jemanden neidisch sein. Und das Zweite, was auch so spannend ist, du bist nicht auf wildfremde Personen neidisch. Ich denke, niemand von euch ist auf das Haus von Taylor Swift neidisch oder auf die Autos von JP Performance oder von irgendjemandem sonst. Also niemanden interessiert das eigentlich. Die haben voll die coolen Sachen und die haben voll viel Geld, viel mehr als wir alle zusammen. Aber niemand von euch ist neidisch darauf, da bin ich mir sicher. Weil die irgendwer irgendwo leben und wir nichts mit ihnen zu tun haben. Aber wenn wir es jetzt vielleicht fragen würde, ist vielleicht jemand neidisch auf dieses und jenes Haus von jemand aus unserer Gemeinde oder auf dieses und jenes Auto, von dem du das kennst, von deinem Nachbar oder so, und dann würde vielleicht schon jemand sagen, ja, doch, ich bin schon neidisch darauf. Oder vielleicht auch auf eine Arbeitsstelle oder auf einen Partner oder was auch immer. Wir sehen, der Neid ist immer persönlich und vor allem nicht zu wildfremden Leuten, sondern zu den Leuten, die dir nahe stehen. Die Leute, die du kennst, auf die bist du neidisch. Und dieser Neid, was macht der Neid? Der Neid verursacht nur Tod und Streit. Und ich habe mal so eine Tabelle mitgebracht. Ich habe mal versucht, es so ein paar Beispiele einfach aufzuschreiben. Und wir sehen das. Satans Fall, Tod. Kain und Abel, Tod. Hagar und Sarah streiten sich. Lea und Rahel streiten sich. Mose und die Söhne Korachs tot, wollte töten. Streit. Also wir sehen hier, es ist einfach nur ein schlimmer Zustand. Wenn es sozusagen eine harmlose Geschichte war, dann haben sie sich nur gestritten. Und wenn es dann weiterging, dann haben sie sich einfach umgebracht oder zumindest versucht, sich umzubringen. Manchmal hat es auch nicht so ganz geklappt. Und dann sehen wir, wie dieser Neid uns Menschen zu richtigen Barbaren macht. Anders kann man das gar nicht sagen, weil wir neidisch sind. Nun und heute, hier und jetzt, du und ich, wir merken das oft gar nicht. Wir sind so ein bisschen davon verblendet, dass diese Sünde eine gute Tarnung hat. Und wir gestehen es uns oft nicht ein, aber es beginnt schon mit Kleinigkeiten. Es beginnt schon mit den Kleinigkeiten, zum Beispiel einer Zimmer- oder Zeltaufteilung. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt von Freizeiten, wo ich damals im Teamcamp war. Ich wusste das gar nicht. Da konnte man ja immer ausfüllen, wen man im Zelt haben will. Und ich habe das nie gemacht und dachte mir immer, ey, die anderen haben voll die coolen Zelte und ich nicht. Naja, dann habe ich es immer mal gecheckt, aber da war ich dann schon 15. Und wie gehst du damit um? Das ist eine Kleinigkeit. Bist du vielleicht so, dass du bereit bist, alles zu machen, um zu tauschen? Bist du vielleicht auch bereit zu lügen oder jemand anders einfach lieblos zu behandeln? Es geht weiter mit deiner Familie. Du siehst es, deine Geschwister mehr bekommen als du. Vielleicht zu Weihnachten oder vielleicht allgemein. Vielleicht werden die einfach besser behandelt. Und was passiert dann? Steigt in dir vielleicht der Zorn auf oder bist du empört? Bist du bereit, das Geschenk vom anderen vielleicht kaputt zu machen? Was ist mit der Freundesgruppe und den Beziehungen, die du so in deinem Leben hast? Du siehst, diese eine Person hat alles. Freunde, Ansehen, ein Partner, vielleicht sogar noch Kinder. Und die ist einfach beliebt und noch witzig. Was machst du dann? Vielleicht ist diese Person viel beliebter als du. Aber was machst du dann? Und vielleicht ist diese Person sogar noch besser aussehend als du. Gehst du dann hin und versuchst irgendwie, es alles kaputt zu machen? Bist du genervt von ihr? Machst du vielleicht das Gleiche wie Saul? Saul hat alles gesehen von David. Er war neidisch, er war auf ihn persönlich neidisch. Und was war Sauls Reaktion? Er hat einen Speer genommen und versucht, David umzubringen. Er hat diese Speere geworfen und vielleicht wirfst du ja auch solche Speere. Vielleicht beginnst du in deinem Herzen, diese Person zu verachten. Vielleicht beginnst du, über sie zu lästern. Vielleicht beginnst du damit, sie auszuschließen, sie einfach unfreundlich zu behandeln. Vielleicht beginnst du zu lügen, vielleicht bist du wütend auf sie. Vielleicht stellst du diese Person einfach vor anderen bloß. Und warum? Weil du neidisch bist und erzählst Geschichten, die unangenehm sind. Und das Spannende ist, all das beginnt in deinem Herzen. Es beginnt nicht irgendwo, sondern es beginnt bei dir selber. Du lässt diesen Neid in deinem Herzen hinein und du entscheidest dich dafür, es persönlich werden zu lassen und entscheidest dich dafür, um es bildlich zu sagen, diese Speere nach den anderen zu werfen. Und in unserem Text ist es so spannend, weil es selten in diesem Buch so vorkommt, aber Gott lässt uns in diesem Kapitel hinter die Kulissen schauen. Weil danach, ab Vers 10 bis zum Schluss, gibt es drei Situationen, wo Gott eine Handlung aufschreibt und aufschreibt, was Saul gedacht hat. Und es ist so spannend, ich habe es mal versucht, zumindest so zusammenzufassen. Und die erste Situation ist der Speerwurf in Vers 11. Hier steht geschrieben, dass nämlich das Saul den Speer geworfen hat und gedacht hat, er will ihn umbringen. Nun, und jetzt würden wir sagen, okay, die erste Situation ist sehr, sehr offensichtlich und sehr primitiv. Aber wie geht es weiter? Die zweite Situation ist, dass Saul David seine älteste Tochter schenken will. Die älteste Tochter heißt Merab und er will sie schenken, dass David sie heiraten darf. Und von außen betrachtet eine wunderbare Geste, einem Hirtenjungen, der kein Geld hat, seine Schwiegertochter als König zu schenken, bedeutet für den König eigentlich kein Plus zu machen, sondern der König gibt seine Tochter und bekommt dafür nichts. Und das wäre, wenn das jemand sehen würde, würde er sagen, wow, so ein König, er gibt einem niemanden seine Tochter. eine richtig großzügige Geste. Aber was verbirgt sich dahinter? Was hat sich Saul gedacht in Vers 17? Er hat sich gedacht, hey, ich lasse David einfach ausziehen und hoffentlich wird er umgebracht von den Philistern. Naja, und dann hat das aber sein Wort sowieso nicht gehalten, schon das zweite Mal, und hat seine Tochter wieder nicht gegeben. Und dann die dritte Situation, will Saul seine andere Tochter schenken, Michal. Und was sagt er da? Dass David ihm sozusagen als Preis 100 Vorhäute, also er muss 100 Philister umbringen, und dann ist es sozusagen bezahlt. Und was sehen wir hier? Auch da denkt sich Saul, hoffentlich stirbt er einfach. Hoffentlich wird er von den Philistern umgebracht. Und wir würden sagen, eigentlich, wenn man es von außen betrachtet, bis auf das Speer werfen, hat ja Saul nichts Schlimmes gemacht. Aber wenn wir die Motive anschauen, sehen wir, Saul hat bei jedem einzelnen Situation gesündigt. Und vielleicht ist es bei dir genauso. Vielleicht tust du Dinge und du weißt nicht genau, warum du die tust. Und vielleicht ist es sogar Neid. Vielleicht treibt dich dieser Neid an. Und du siehst all das, die andere Person macht das Gleiche wie du und sie bekommt mehr Lob als du. Bei ihr gelingt es einfach mehr. Und deswegen will ich dich zu auffordern, prüfe dich selbst. Denk darüber nach, warum tust du, was du tust. Und wenn du diese eine Person in deinem Leben hast, bei der alles so gut läuft und auf die du irgendwie manchmal so ein bisschen grimmig bist, dann stell ich dir die Frage, würdest du dich freuen darüber, wenn diese Person mal was nicht bekommt? Oder wenn es bei ihr mal nicht klappt? Oder wenn sie mal, bildlich gesagt, auf die Schnauze fällt? Wenn sie mal einen Fehler macht? Was ist dein erster Gedanke? Ist es dann so, ja, cool, dass es jetzt mal so passiert ist, nicht immer mir, sondern auch mal ihr. Freust du dich darüber? Und wenn du dich freust, dann ist es Schadenfreude. Und ja, das ist einfach ein Zeichen, dass du vielleicht neidisch bist. Und ich habe aber versucht, viele Reaktionen zu sammeln, aber die Liste ist auch nicht vollständig, noch die ganzen Beispiele, aber all dieser Wut, Zorn, Lästerung, Schadenfreude, bloßstellen, ausschließen, streiten, lügen, all diese Situationen oder all diese Reaktionen können aus deinem Herzen kommen, weil du neidisch bist. Weil du neidisch bist auf eine Person und du bist persönlich neidisch auf sie. Und du bist bereit, einen sehr, sehr hohen Preis zu zahlen. Du bist bereit dafür, zu sündigen, damit es der anderen Person schlechter geht. Obwohl die eigentlich nichts gemacht hat. Also die hatte nichts Schlechtes dir gemacht, sondern sie hat einfach nur die besseren und schöneren Sachen. Und ich hätte ja im ersten Punkt gesagt, der ist ganz einfach zu verstehen, aber oft oder wahrscheinlich auch heute vor allem am schwersten umzusetzen, weil der erste Punkt ist der, es gibt Unterschiede zwischen dir und mir, zwischen jedem von euch gibt es Unterschiede und das ist eine Tatsache. Und wenn du jetzt neidisch bist auf jemanden, wenn du jetzt neidisch bist, nehmen wir ein Beispiel auf ein Mädchen, das besser aussieht als du, dann bist du zum Schluss damit unzufrieden, was Gott gemacht hat. Weil dieses Mädchen kann nichts dafür, wie ihr Gesicht aussieht, kann nichts dafür, wie ihre Figur aussieht. Gott hat sie so gemacht. Oder wenn du ein Junge bist, einfach nur ein fiktives Beispiel, und ein anderer eine bessere Arbeitsstelle bekommt, einfach talentierter ist, schlauer ist, was auch immer, dann kann der Junge auch nichts dafür. Er kann nichts dafür, dass er jetzt auf einmal besser rechnen kann. Er kann nichts dafür, dass er dieses und jenes versteht. Gott hat ihn ebenso geschaffen. Er hat ihm dieses Talent gegeben und dir nicht. Und das Ärgerliche an dieser ganzen Sache ist, Gott hat es entschieden, nicht die Person. Auch ob du reich oder arm bist, dafür kannst du auch nichts. Dass wir hier alle in Deutschland sind, können wir auch nichts dafür. Gott hat es so entschieden. Und deswegen ist zum Schluss, wenn man alles durchdacht hat und wenn du neidisch bist auf eine Person, sagst du nichts anderes als, Gott, du hast es falsch verteilt und ich bin damit nicht einverstanden. Das geht so nicht. Und wir tragen es immer untereinander aus. Dann fangen wir irgendwie an, hier so rumzutricksen und rumzumurksen. Aber das allererste und größte Problem, das wir haben, wir wollen uns nicht Gott unterordnen. Es passt uns einfach nicht. das Gott es so gemacht hat und dass Gott Schöpfer ist und wir Geschöpfe sind, das wollen wir nicht. Und deswegen sind wir bereit, alles dafür zu geben, dass wir selbst es entscheiden können. Und was hat Saul gemacht? Er hat das genau das probiert. Er hat diese Ordnung, die Gott geschaffen hat. David ist angesehener als Saul. Das hat eben Gott so gemacht. Er hat diese Ordnung nicht akzeptiert und hat gesagt, okay, ich versuche es mit meinen Mitteln, diese Ordnung umzukehren. Und was ist das Einfachste? Wenn David tot ist, dann gibt es ihn nicht, dann bin ich wieder der angesehenste Mann. Fertig. Und wenn du eben mit schwächeren Mitteln wie jetzt Streit, Lästern, Zorn, Ausschließen, Schadenfreude oder anderen Sünden das versuchst zu machen, dann machst du das Gleiche wie Saul. Du versuchst, Gott zu sein und du akzeptierst es nicht, dass Gott eben Gott ist und du nicht. Nun aber, wenn wir in Sauls Leben hineinschauen, Saul hat es nicht akzeptiert und Saul hat daran festgehalten, das ist der vierte Punkt, der anhaltende Blick. Er hat den Unterschied gesehen, er ist neidisch geworden, er war persönlich neidisch auf David und jetzt ist er nicht bereit, Buße zu tun. Und lass uns mal zusammen Vers 10 lesen, was hat Gott gemacht? Und es geschah am nächsten Tag, da geriet ein böser Geist von Gott über Saul. Und der Weissagte im Innern des Hauses, David aber spielte mit seiner Hand, wie er Tag für Tag tat, und der Speer war in der Hand Sauls. Wir sehen, der nächste Tag kommt. Und was macht Gott? Gott schickt einen bösen Geist über Saul. Und Gott hat ihn an diesem Tag dahin gegeben. Und warum? Weil Saul Situation für Situation in seinem Leben an dieser Sünde festgehalten hat. Seine Sünde war, dass er stolz war und seine Sünde war, dass er ein hohes Ansehen haben wollte. Er hat sich eine Statue gebaut, er wollte Buße tun, damit das Volk einfach gut von ihm denkt. Und jetzt ist er bereit, neidisch zu sein und diesen David umzubringen. Und was macht Gott? Gott gibt ihn dahin, Gott schickt einen bösen Geist und dieser Geist hat ihn geplagt bis an sein Lebensende. Und ich bin davon überzeugt, dass er bis Vers 9 noch umkehren könnte. Er könnte Buße tun und ich denke, ab Vers 10 war er mittlerweile so weit, dass sein Herz so hart geworden ist, dass er einfach nicht mehr umkehren wollte und Gott ihn einfach dahingegeben hat. Und deswegen ist es für uns so wichtig, diese Geschichte zu verstehen, für uns so wichtig, darüber nachzudenken. Denn wie ist das Leben von Saul geendet? Er hatte Angst. Er war alleine und hat sich selbst umgebracht. Ein Mann, der irgendwie einfach elendig und arm ist. Und wie gehst du heute damit um? Du hast alles gehört und vielleicht hast du eine Situation oder hast du immer wieder Gedankengänge, die du so denkst. Und wie gehst du damit um? Bist du bereit, darüber Buße zu tun? Oder willst du wie Saul einfach weiterleben und einfach weiterfahren, auch wenn irgendwie alle Signale und alle Warnungen angehen? Dann ist es dir egal. Und ich wünsche es mir so und ich hoffe so sehr, dass du hier sitzt und bereit bist, Buße darüber zu tun. Dass du bereit bist, darum umzukehren. Denn wenn wir neidisch sind, dann haben wir den Thron Gottes in Frage gestellt. Dann haben wir uns über Gott gestellt. Und wir müssen uns bewusst werden, was war die Sünde vom Teufel? Der Teufel wollte den Thron von Gott haben. Er wollte sein wie Gott. Der war bereit, dafür alles zu geben. Und wenn wir jetzt neidisch sind auf eine Person und anfangen, diese Person immer wieder zu beneiden, dann sind wir zum Schluss damit nicht einverstanden, wie Gott das gemacht hat. Und dann wollen wir zum Schluss uns auf diesen Thron setzen und wollen wir sagen, wie es geht. Also das heißt, es ist genau die gleiche Sünde wie beim Teufel. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir darum umkehren, dass wir Buße tun und dass wir ihn wirklich aufrichtig um Vergebung bitten. Und jetzt nochmal die Frage von ganz zu Beginn: Bist du neidisch? Und ich will wieder ein bisschen Zeit geben, dass du selber darüber nachdenken kannst: Bist du neidisch oder hast du ein Problem mit Neid? Und es ist heute keine Option, irgendwie so, okay, du kannst heute Buße tun oder du kannst auch nicht Buße tun, sondern es gibt eigentlich nur diesen einen Weg und das ist umzukehren. Wenn du jetzt darüber die Gedanken gemacht hast und dir vielleicht jemand eingefallen ist, dann kehre zuallererst in deinem Herzen um. Tu Buße, aber, und ich glaube, das ist schwer für uns, aber es ist trotzdem ja auch eine Aufforderung an dich, wenn du dich an anderen Personen deswegen versündigt hast, dann geh hin und bitte um Vergebung. Wenn du vielleicht gelästert hast, weil du neidisch warst, dann geh hin und bitte um Vergebung. Wenn du jemanden lieblos behandelt hast, dann bitte um Vergebung. Und so können wir die Liste weitermachen, aber die Sache ist, wir müssen es mit Gott und mit unseren Menschen, mit Menschen in Ordnung bringen. Und dann, und das ist der fünfte Punkt, und das ist ja ein so wichtiger Punkt, der rettende Blick. Der rettende Blick, und wir haben uns jetzt diese vier Punkte angeschaut und wir haben gesehen, okay, das ist unser Herz, das sind unsere alten Kleider und die sollen wir auf jeden Fall ausziehen, aber jetzt sollen wir auch die neuen Kleider anziehen. Wir müssen diesen neuen Menschen anziehen und ich will damit starten, dass wir zuerst nicht irgendwie versuchen, das aus eigener Kraft zu machen, sondern damit starten, dass wir auf Jesus schauen. Das ist unsere Motivation, das ist unser Ziel, das ist unser Vorbild. Und wie war das bei Jesus? Jesus wurde aus Neid überliefert. Jesus, also die Schriftgelehrten waren auf Jesus neidisch, weil Jesus so ein Ansehen vorm Volk hatte. Was haben die gemacht? Die waren so wütend, so zornig, dass sie einfach Jesus umgebracht haben. Also es heißt, er versteht dich, wenn du schlecht behandelt wirst, wenn jemand neidisch ist auf dich. Und nicht nur das, Jesus das versteht, sondern Jesus war bereit für diese Sünde, die ihn umgebracht haben oder umbringen wollten, er war bereit für diese Sünde zu sterben und ist auch für diese Sünde gestorben. Und jetzt sagst du aber, ja, aber Jesus hat ja so viel gehabt, er hat so ein großes Ansehen gehabt, wenn ich das hätte, aber wenn wir ehrlich sind, hatte Jesus nichts, also wirklich nichts. Also Jesus sah nicht gut aus, Jesaja 53, Vers 2, Jesus hatte kein Haus und kein Geld, Matthäus 8, Vers 20, Jesus wurde von seinen Freunden, Familien, vom ganzen Volk verlassen. Er war zum Schluss auf Golgatha einfach ein einsamer, alleiniger Mensch, der auf diesem Kreuz hing und sogar von Gott auch verlassen wurde. Und Jesus hatte keine besondere Familie, Jesus hatte keine Ehefrau, Jesus hatte nichts. Und trotzdem hatte niemand beneidet. Sondern was sagt Jesus? Johannes 5, Vers 30, ich kann nichts von mir selbst aus tun, so wie ich höre, richte ich, und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und hier sind wir bei diesem Punkt, den ich vorhin gesagt habe, wir versuchen uns oft über diesen Thron von Gott zu stellen und uns passt es nicht, wie Gott das alles so verteilt hat. Aber was sagt Jesus? Jesus saß auf diesem Thron und ist herabgestiegen und er hat sich sein ganzes Leben lang unter Gott untergestellt. Er hat sich dem Vater ganz unterordnet, egal wie es lief, egal ob es ihm gut ging, ob es ihm schlecht ging. Nie hat er was gemacht, was der Vater ihm nicht gesagt hatte. Aber Jesus bleibt nicht nur hier stehen, dass er sagt, okay, ich nehme das an, wenn jemand anders besser ist. Ich beneide nicht. Sondern was sagt er? Und zwar Johannes 14, Vers 12. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Also wir sehen, Jesus verheißt es sogar seinen Jüngern und auch uns. Er sagt, wisst ihr was, ich habe Sachen gemacht und gute Sachen gemacht, aber ihr werdet viel bessere Sachen machen. Also er kündigt es sogar an, dass sie besser sein werden als er selbst. Aber Jesus war darauf nicht neidisch. Er hat gesagt, ey, ich gönn's euch nicht, dass ihr besser seid als ich. Nein. Und wir sehen es auch in der Apostelgeschichte. Petrus hat gepredigt, Paulus hat gepredigt. Und da sind so viele Menschen zu Gott gekommen. Und es war bei Jesus nicht so. Und Jesus war nicht neidisch, er war nicht traurig, er war nicht böse. Er wollte es niemand reindrücken. Absolut nicht. Sondern er liebte die Menschen bis zum Schluss. Bis er selbst für sie gestorben ist. Und dieser Jesus, er liebt auch dich. Auch wenn du vielleicht hier sitzt und auch wenn du vielleicht neidisch bist, wenn du vielleicht gemerkt hast, hey, ja, ich mache viele Dinge, die aus Neid sind, viel Sünde in dir siehst, dass du vielleicht auch merkst, ja, ich habe viele Beziehungen zerstört, ich habe Freundeskreise kaputt gemacht, ich habe vielleicht auch in meiner Familie was kaputt gemacht, auf der Arbeit, was auch immer. Eines kann ich und darf ich dir sagen, und das ist, dass Jesus dich trotzdem liebt und dass Jesus auch für dich gestorben ist und auch für dich deine Sünden bezahlt hat. Und deswegen will ich dich ermutigen, versuch das nicht irgendwie allein zu machen. Versuch das nicht irgendwie jetzt, okay, ich streng mich jetzt an und dann wird alles wieder gut, sondern nimm diese Vergebung von Gott an und glaube ihm. Nun, jetzt haben wir Buße getan, jetzt haben wir diese Vergebung angenommen, jetzt glauben wir, und was sollen wir jetzt machen? Und das ist der abschließende Punkt, den ich euch mitgeben will. Was machen wir jetzt? Was machst du jetzt, wenn du jetzt wieder so morgen loslebst? Da will ich dir zwei Sachen mitgeben. Und das erste ist, dass wir anfangen müssen eigentlich, Gott zu vertrauen. Du musst anfangen, Gott zu vertrauen, dass er das gut gemacht hat, dass er das gut verteilt hat. Und dass er genau weiß, wem er was gibt und was er dir gibt und was dem anderen. Und das Zweite ist, das hört sich so einfach an, aber das ist, dass ihr einander lieben sollt. Weil die Liebe nicht neidet, sondern die Liebe meint nur das Beste für den anderen. Und das sind die zwei Punkte, die ich euch mitgeben will, Gott zu vertrauen und einander zu lieben. Und ich bin überzeugt, dass wenn wir das wirklich tun und wenn wir danach leben, dann wird Gott es segnen und dann wird Gott uns auch viele und gute Beziehungen geben und er wird verherrlicht. Amen.